Was nützt mir die Ewigkeit jetzt? Das ist meine Frage, die ich einfach mal heute Abend kurz beleuchten will, mit ein paar Gedanken, wo ich glaube, das wären tatsächlich kurze Gedanken, aber das habe ich schon öfters gesagt, ne? Das kennt ihr. Was nützt mir jetzt die Ewigkeit? Ich habe das Nicken habe ich gesehen. Danke, Schwester. Genau. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch mit dem Thema Ewigkeit auseinandersetzt, was für eine Rolle das für euch in eurem Leben spielt, im Alltag. So grundsätzlich ist das ein Thema, womit sich Christen beschäftigen können. Das ist durchaus so im Dogmenbereich mit drin. Ich frage mich allerdings, inwieweit das in unserem Alltag wirklich eine Rolle spielt und inwieweit das so tatsächlich unser Christsein auch irgendwie mit prägt und mit beeinflusst. Es gibt ja so diese klassischen Vorurteile, so die Ewigkeit, das ist das Ding, womit die Christen auf die Ewigkeit vertröstet werden. Also da muss man sich nicht so sehr ums Jetzt kümmern. Irgendwie ist dann, ne, so darum geht es dann nicht, dann wird man passiv und man schafft es, die dummen Christen irgendwie über das Jetzt hinaus zu loten und in die Ewigkeit zu begleiten. Ich glaube, es war Karl Marx, der gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk. Rein soziologisch gesehen und auch in seiner Zeit hat er damit zwar nicht 100% recht gehabt, aber manchmal wird Religion tatsächlich als Opium benutzt, um die lieben Christen so ein bisschen stillzuhalten und dass die schön brav sind und schön abnicken. So, das ist ja durchaus gar nicht so komplett falsch. Ja? Aber es stimmt halt im Kern so gar nicht. Ja? Und da möchte ich einfach mal kurz reinleuchten. Ich weiß, dass für mich die Frage der Ewigkeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat an dem Punkt, wo ich Atheist geworden bin. Sollte man vielleicht andersrum erwarten, aber da, wo ich Atheist geworden bin, war diese Frage entscheidend. Ich habe mich nämlich gefragt, gibt es die Ewigkeit wirklich? Heute ging mir das nochmal durch den Kopf und ich habe mich gefragt, warum habe ich mich eigentlich nicht gefragt, ob es Gott wirklich gibt? Ja, ist mir heute mal so aufgefallen, aber es ging bei mir um die Frage der Ewigkeit. Wenn es die Ewigkeit nicht wirklich gibt, wenn ich nicht wirklich komplett davon überzeugt bin, dass es ein ewiges Leben gibt, ist es totaler Humbug, sich in diesem Leben irgendwie christlich zu verhalten, weil das andere auf den ersten Blick einfacher ist, ja, sich nicht an irgendwas halten zu müssen. Tatsächlich ist dieser Aspekt von Ewigkeit dann aber hinterher auch nochmal wichtig für mich gewesen und bis heute auch echt enorm wichtig, so manche Sachen, die damit zusammenhängen. Worüber ich an der Stelle nicht sprechen möchte, ist die Frage, wann Jesus wiederkommt. Da gibt es unter Christen sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe da eine sehr dezidierte Meinung zu. Morgen? Ja, ist doch klar. Ja, natürlich nicht. Es gab schon ganz viele Versuche, irgendwie vorauszusagen, wann Jesus wiederkommt. Und so viel will ich zu dem Thema an der Stelle mal nur kurz sagen. Es gab in jeder Krisenzeit der letzten 2000 Jahre, gab es sehr genaue Vorhersagen anhand von biblischen Grundlagen, dass Jesus bald wiederkommen müsste. Zu jeder Zeit, wo es Krisen gab in den letzten 2000 Jahren. Und wir haben auch jetzt wieder viel Grund zu sagen, es gibt eine Menge Krisen, die darauf hindeuten, dass Jesus bald wiederkommt. Was ich nur sagen möchte, wir müssen aufpassen auf unsere Filter an der Stelle, wie wir mit dem Thema der Wiederkunft Jesu umgehen. Denn eigentlich haben wir null Ahnung davon. Das Einzige, was die Bibel wirklich zu diesem Thema sagt, ist, und damit bin ich dann eigentlich auch schon beim Thema, ich wollte gar nicht über diese Wiederkunft reden, aber es kam jetzt einfach so. Das Einzige, was die Bibel wirklich dazu sagt, ist, dass wir eine lebendige Hoffnung haben und dass es am Ende einzig und allein um die Frage geht, habe ich Gott angebetet oder seinen Widersacher? Das ist die entscheidende Frage. Über den Rest werde ich später mal sprechen. Ich beschäftige mich gerade mit dieser Geschichte von Wiederkunft und so diese unterschiedlichen Theorien, die es dazu gibt, beschäftige ich mich gerade nochmal. Ist ganz spannend. Und An der Stelle geht es mir aber einzig und allein mal um diesen Aspekt von Ewigkeit und was das mit uns im Alltag zu tun hat. Inwieweit berührt dich das in deinem Alltag zwischendurch? Inwieweit hat die Ewigkeit Platz in deinem Hier und Jetzt? Und da möchte ich einfach nur mal drei Fragen kurz anschneiden. Und die erste Frage ist, wie sieht so die Ewigkeitsperspektive in der Bibel aus? Nur mal ganz kurz angeschnitten, gibt es da irgendwie einen groben Rahmen, den wir über die Ewigkeit wissen können? Und ich würde mal sagen, der grobe Rahmen fängt vorne an und hört hinten auf und dann findet in der Mitte einen Höhepunkt. Das ist so ungefähr der grobe Rahmen, wenn es um das Thema Ewigkeit in der Bibel geht. Ja? Und zwar genau in dieser Bibel, so wenn man sie von vorne bis hinten durchlesen würde. Die Mitte ist nicht ganz die Mitte, aber die Bibel fängt mit dem Satz an, dass Gott am Anfang die Erde erschuf. Da steht nicht drin, dass Gott schon immer existiert hat, aber Gott ist derjenige, der zumindest alles das, was wir kennen, erschaffen hat. Und von diesem Satz an haben wir eine Ahnung davon, dass Gott schon immer existiert haben muss. Weil der die Erde erschafft, muss vorher da gewesen sein, sagt mir die Logik. Ja. Und deswegen, und so offenbart sich auch Gott durch die Bibel von vorne bis hinten, ist er derjenige, der schon immer da war, der, wenn wir zurückblicken, immer da gewesen sein muss. Und das ist ein Stück Ewigkeit. Zumindest, wenn man nach hinten guckt. Ja. Und genau so fängt die Bibel an. Und die Bibel hört damit auf, dass Gott etwas tun wird, was dazu führen wird, dass wir nicht mehr sterben müssen. Ja, Gott wird einen Zustand herbeiführen. Ich werde jetzt die ganzen Details drumherum, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber Gott wird einen Zeitpunkt einläuten, wo das, was wir jetzt kennen, nämlich dass wir hinfällig sind, dass wir bedürftig sind, dass wir sterben werden, dass wir krank werden können, dass wir sündigen, dass Unrecht geschieht, dass Tränen fließen, all das wird es nicht mehr geben und Gott wird eine neue, unendliche Zeit einläuten, wo einfach absoluter Friede, Freude und Gerechtigkeit herrscht, ohne Grenzen. Und das ist die biblische Beschreibung von der Ewigkeit letzten Endes. Ja, Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das ist auch gleichbedeutend mit dem Reich Gottes, weil das Reich Gottes ist nichts anderes als Gottes Ewigkeit, die sich da manifestiert, wo er der Herr ist, wo sein Wille geschieht. Ja, da manifestiert sich die Ewigkeit jetzt schon, aber da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Sprich, die Ewigkeit fängt am Anfang der Bibel an und wird am Ende der Bibel auch nochmal sehr bildhaft beschrieben. Und wir wissen, denke ich, nicht ganz genau, wie sich das in der Offenbarung alles erfüllen wird. Da brauchen wir viel Weisheit, um das auch zu interpretieren, weil es halt auch sehr bildhaft geschrieben ist, ganz bewusst. Aber die Bibel hört mit der Ewigkeit auf, gibt uns eine klare Perspektive. Und der Höhepunkt, aus meiner Sicht, dessen, was Gott über Ewigkeit offenbart, finden wir in den Evangelien. Das nenne ich jetzt mal die Mitte dieses Buches, ja. Die tatsächliche Mitte des Buches ist woanders, es ist, glaube ich, Jesaja. Aber passt auch. Jesaja ist so das Evangelium des Alten Testaments. Und in der Mitte ist Jesus. Und Jesus ist Mensch geworden, um das Leben hier auf der Erde darzustellen, zu verkörpern, zu leben, um es greifbar zu machen. Wo in dem Psalm irgendwo steht, schmecket und seht, wie gütig der Herr ist. Und dazu gehört auch, schmecket und seht, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Ewiges Leben in Aktion zu sehen. Das ist der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist. Weil ansonsten kein Mensch eine Vorstellung davon bekommt, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Was beinhaltet das? Wie kann das aussehen? Und das, was Jesus gesagt hat und das, was Jesus getan hat, zielte immer darauf ab, Zeichen der Ewigkeit hier auf der Erde zu schaffen, Zeichen zu setzen. Ja? Wenn er Kranke geheilt hat, wenn er Dämonen ausgetrieben hat, dann hat er gesagt, da ist der Finger Gottes unterwegs. Das ist ein Ausdruck von dem, was Gott ausmacht. Letzten Endes ist es ein Zeichen der Ewigkeit. Und deswegen ist Jesus Mensch geworden. Und deswegen ist es so gut, sich anzugucken, was Jesus gemacht hat. Sich das immer wieder durchzulesen. Das ist einer der Gründe, warum die Bibel wahrscheinlich das Buch ist, was man mehr als 10-mal, mehr als 20-mal lesen kann, wo man die Evangelien mehr als 30, 40-mal lesen kann, ohne an den Punkt zu kommen, dass man sagen kann, ich habe alles verstanden. Weil es in Evangelien eben nicht nur um Informationen geht, sondern weil es um Ewigkeit geht, unter anderem, weil es um das Reich Gottes geht, weil es um etwas geht, was von der Dimension her viel größer ist als das, was du einfach nur in deinen Schädel reinkriegen kannst. Ja. Und da möchte ich zu ermutigen, dass wir immer wieder die Evangelien lesen, um diesen Geschmack zu bekommen, was es heißt, ewiges Leben zu haben. Das ist die Ewigkeitsperspektive der Bibel, einfach mal ganz kurz zusammengefasst. Gott schuf am Anfang die Welt und wir können daran sehen, dass Gott schon immer existiert haben muss und er existiert bis zum Ende. Und das zeigt uns halt das Ende des Buches auch, wo verheißen wird, dass die, die an ihn geglaubt haben, ihm gefolgt sind, an ihm drangehangen haben, ihn angebetet haben, für immer, ohne Ende, mit ihm zusammen sein werden. Ungetrübte Gemeinschaft. Das ist das, was wir über die Ewigkeit wissen können, auch wenn wir vorher schon sterben, bevor Jesus wiederkommt. Wir dürfen wissen, Ewigkeit bedeutet, mit ihm ungetrennt verbunden zu sein. Da passt kein Blatt dazwischen. Da ist einfach Gemeinschaft da. Gemeinschaft mit Gott. Kein Leid mehr, keine Not. Und die Frage ist ja, wie erlebe ich die Ewigkeit in meinem Alltag? Wie gibt es irgendeine Chance, dass das tatsächlich wahrnehmbar in meinem Alltag mit drin ist? Und da gibt es diesen ganz hervorragenden Satz im hohepriesterlichen Gebet, was Jesus gebetet hat, Johannes 17, Vers 3. Da steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn wir die Frage haben, wie wir ewiges Leben in unser Leben grundsätzlich reinbekommen können und ob das überhaupt geht, dass ewiges Leben jetzt schon eine Rolle in unserem Leben spielt, dann ist dieser Vers ganz entscheidend. Und dann geht es darum, Gott und seinen Sohn als Gott und seinen Sohn zu erkennen. Nicht als theoretisches Konzept zu kennen. Ja, man kann sich auch theologisch, rein theologisch damit auseinandersetzen. Ist auch hochinteressant. Aber das heißt noch nicht, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Ja? Es geht um eine Herzenserkenntnis von diesem Gott, der ewiges Leben für uns hat. Damit fängt die ganze Geschichte an. Und soll ich euch was verraten? Damit geht sie auch weiter und damit hört sie auch auf. Dass wir immer wieder auf diesen Punkt kommen, du bist der Sohn Gottes. Ich habe jetzt bei den stillen Tagen zwischendurch einfach so, andersrum, es gibt ja so eine geistliche Disziplin, die nennt sich Herzensgebet. Ich weiß nicht, wer sich da auskennt. Das ist eine Geschichte, die in der Zeit nach Jesus entstanden ist, irgendwie 2-3 Jahrhunderte Jahre später, und die sich in kleinen Zirkeln, manchmal in großen, auch weiter fortgetragen hat bis in unsere heutige Zeit. Und da gibt es ja unterschiedliche Herzensgebete. Ein ganz klassisches Gebet ist dieses Gebet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich. Ich persönlich fand das immer zu hölzern für mich, so rein vom... Das holperte so in meinem Herzen, wenn ich das gebetet habe. Bei mir sind andere Bibelverse da wichtig geworden, die für mich tatsächlich zu einem Herzensgebet geworden sind. Und eines dieser Herzensgebete, was immer mal wieder auftaucht, ist dieses Gebet, und das ist abgeleitet aus Epheser 3, Vers, weiß ich gerade nicht ganz genau. Da betet der Paulus dafür, dass der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne, in den Herzen der Christen. Jetzt betet er für Christen, ich meine, da sollte man davon ausgehen, dass Christus schon in den Herzen der Christen wohnt. Ja? Aber er betet nochmal extra für. Das heißt, es gibt ein noch mehr, dass Gott noch tiefer in unseren Herzen drin sein kann, mit unserem Leben verbunden sein kann. Und das ist so dieser Punkt, wo ich dann manchmal für mich dieses Gebet rausgezogen habe, Sohn Gottes, wohne in mir. Und das verbinde ich dann auch mit dieser Geschichte hier, wo im Johannesevangelium steht, das aber ist das ewige Leben. Also das ist es, mehr ist es nicht. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Diese Herzenserkenntnis ist das Entscheidende für unser Leben, damit ewiges Leben sich in unserem Leben manifestiert, in unserem Herzen. Da, wo wir das immer wieder erkennen und auch im Gebet von Herzen ehrlich bekennen, da manifestiert sich ewiges Leben. Ja? Man muss das jetzt nicht im Rahmen eines Herzensgebetes machen. Die Frage ist einfach, habe ich immer wieder diese Momente, wo ich darauf schaue und erkenne, du bist der Sohn Gottes, du bist das ewige Leben. Mehr brauche ich nicht. Ja, einfach nur diese Tatsache, diese Wahrheit, diese Person anschauen. Gott, du bist ewiges Leben, Sohn Gottes. Du bist das ewige Leben. Wohne in mir. Und in Johannes 6, Vers 40 steht dann auch noch, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Hier wird es nochmal sehr konkret auf den Punkt gebracht, ein paar Kapitel vorher, wo Jesus sich zum Teil auch rechtfertigt vor den Schriftgelehrten für das, was er tut, warum er so ist, wie er ist und was letzten Endes seine Absicht ist. Und seine Absicht ist, dass die Menschen ihn sehen und an ihn glauben und dadurch ewiges Leben bekommen. Ja? Was müssen wir machen, damit das passieren kann? Wir müssen uns, und ich spreche jetzt hier nicht in erster Linie von Bekehrung, sondern von einem fortwährenden Erkenntniswachstum an der Stelle, ja? Von einem innerlichen Wachstum, wo wir Jesus als Sohn Gottes erkennen, ihn wahrnehmen und er in unserem Leben mehr und mehr Platz gewinnt. Wir dürfen immer wieder ihn anschauen. Ja, einfach anschauen, mit dem Herzen. Und uns einfach bewusst machen, du bist der Sohn Gottes. Und damit Gemeinschaft haben. Und es einfach wirken lassen. Und darin liegt das ewige Leben. In diesen Prozessen, wo wir damit unterwegs sind, setzt sich dieses ewige Leben auf unserem Herzen ab. Ja? Johannes 6, Vers 47 steht dann noch, sehr kompakt zusammengefasst, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Das sagt Jesus. Und beschreibt sich im Nachsatz dann als das Brot des Lebens. Da geht es dann auch um einen Satz, der so ähnlich im Abendmahl auch wieder vorkommen kann. Wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Dieser Satz ist aus zwei Gründen total entscheidend. Punkt 1. Wie bekomme ich Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe? Oder anders gefragt, habe ich die Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe? Habe ich die Gewissheit, dass Gott mir das schenkt, wenn ich einmal von dieser Erde gehe? Bin ich mir dessen sicher? Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns in der Frage nicht im Unklaren lassen will, weil die Bibel da sehr klar von redet, auch an dieser Stelle. Ja? Und im Römerbrief steht auch, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist eine innerliche Gewissheit geben will, ein Zeugnis geben will, dass wir seine Kinder sind und damit auch Erben des ewigen Lebens. Ja? Deswegen ist es total wichtig, dass wir Gewissheit haben, dass wir ewiges Leben haben und da nicht zweifeln. Die Frage ist, was machst du, wenn du zweifelst? Wenn du Zweifel hast, dass du wirklich in den sogenannten Himmel kommst, ja, dass du wirklich bei Gott landest, wenn du einmal von dieser Erde gehst. Das ist eine Frage, die sehr aufs Jenseits gerichtet ist. Ewiges Leben fängt ja hier schon an. Ja. Was mache ich, wenn ich Zweifel habe? Und es gibt keinen anderen Weg, als sich einfach nur bewusst zu machen, ich muss nichts anderes tun, als mich wirklich darauf zu verlassen und zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. dass er alle meine Schuld getragen hat, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist von den Toten. Das ist der Sohn Gottes, der lebt. Der ist durch das Grab gegangen, der ist durch die Hölle gegangen und ist auferstanden. Das ist der Sohn Gottes. Und wenn ich das sehe, wenn ich das glaube, dann habe ich ewiges Leben. Ohne Wenn und Aber. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Gewissheit haben. Mir ist das letztens mal aufgefallen, beziehungsweise an irgendeinem Punkt vor ein paar Wochen habe ich die Frage gehabt, okay, wie ist es denn mit uns, auch hier in der Gemeinde? Haben wir alle die Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben? Wir haben uns bekehrt, wir haben vielleicht irgendein Gebet gesprochen, wir sind Gemeindemitglied geworden, wir haben dies, wir haben jenes. Aber ist diese existenzielle Frage für uns geklärt oder für einzelne von uns? Und ich möchte dich ermutigen, das für dich an der Stelle nochmal festzumachen und Jesus einfach zu vertrauen, dass er das ernst meint, was er da sagt. Wer ihn sieht und wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und das andere ist dann halt nochmal entscheidend für unser alltägliches Leben, für unser Wachstum als Christen. Dass wir uns immer wieder auf diese einfache Wahrheit und Tatsache beziehen, dass er als der Sohn Gottes tagtäglich in uns dieses ewige Leben entwickeln will, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Dass wir nicht eine Hoffnung haben, die uns nur aufs Jenseits vertröstet, sondern dass wir wissen, diese Hoffnung habe ich jetzt und dieses ewige Leben entwickelt schon jetzt seine Kraft. Das ist nicht irgendeine Theorie, an die ich glaube, sondern es ist eine geistliche Dynamik, die da drin steckt. Eine geistliche Tatsache ist auch falsch. Ja? Aber es hat etwas Unsichtbares und es bewirkt etwas in unserem Herzen, wenn wir es wirklich glauben. Ich habe das so gemerkt, als ich mich dann zum zweiten Mal bekehrt habe, wo ich einfach festgestellt habe, was für eine starke Hoffnung ich auf einmal in meinem Herzen hatte. Die 2 Jahre, nachdem ich sozusagen dem Glauben abgeschworen habe und Atheist war, die 2 Jahre dazwischen habe ich eine tiefe Sehnsucht gehabt nach irgendetwas Wahrem, nach etwas Wirklichem, ja, was Leben ausmacht. Nachdem das andere auch vorher nicht funktioniert hat, aus meiner Sicht. Und als ich dann in diesem Keller damals dieses Gebet gesprochen hatte, und ich habe das ja vorher schon gemerkt, wie sehr das an meinem Herzen zieht und wie viel Hunger das in mir ausgelöst hat, als ich das dann einfach ausgesprochen habe, Gott um Vergebung gebeten habe und ihn neu in mein Leben eingeladen habe, habe ich gemerkt, was für eine Power das ist. Hey, da kommt ewiges Leben in dich hinein. Das ist nicht irgendwas. Du sprichst nicht ein frommes Gebet und machst einen geistlichen Handstand, sondern du begegnest dem Sohn Gottes und du wirst mit ewigem Leben erfüllt. So strange das ist, bei mir hat es damals tatsächlich dazu geführt, dass ich am ganzen Körper gezittert habe. Ich fand das ziemlich fremdartig. Ja, es war mir peinlich, ich habe geguckt, dass das keiner merkt, als ich dann aus dem Keller wieder rauskam. Habe ich mich da fast unwohl gefühlt, aber ich habe gemerkt, okay, geht jetzt auch gerade nicht anders. Ich habe es gar nicht unter Kontrolle. Ich habe da jetzt nicht so rumgeschakert, aber ich war unter Strom, richtig unter Strom. Und das kann passieren. Ja, also ich glaube, das passiert den allerwenigsten. Ich habe es vielleicht gebraucht, keine Ahnung. Aber es hat was mit dieser Ewigkeitskraft zu tun. Ja. In Klammern nochmal, es ist keine Pflicht, sowas zu erleben. Ja. Man kommt auch ohne das in den Himmel. Entscheidend ist, dass du diese Hoffnung in deinem Herzen hast. Und da möchte ich diesen Punkt mit dem Satz einfach abschließen. Gott legt Ewigkeit in unser Herz. Jetzt schon. Ja. Und wir können jetzt schon auch in unseren Alltag damit reingehen. Und dann ist die Frage, okay, was habe ich davon im Alltag? Ich behaupte, wenn das in unserem Herzen lebendig ist, dann können wir im Alltag die Kraft der Ewigkeit immer wieder erleben, auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Auf drei. Ich sag mal, wenn alles easy ist, dann können wir das einfach genießen und wissen, der lebendige Gott ist da. Er hat ein Stück von seiner Ewigkeit schon in mein Herz reingelegt. Ich darf das wahrnehmen. Ja, ich darf das irgendwie kosten, schmecken, sehen. Und das ist ja anders als einen Schokoladenpudding zu essen. Das kannst du nur mit dem Herzen tun. Das ist eine geistliche Geschichte, wo du in Gottes Welt auch irgendwie durch Glauben unterwegs bist. Wo man lernt, und das muss man echt lernen, mit dem Herzen wahrzunehmen. Ja. Und das ist einfach für die guten Zeiten. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, diese Ewigkeit in guten Zeiten hier schon zu genießen. Ein Stück davon habe ich bei den stillen Tagen wieder erlebt, wo wir, wir waren auch viel alleine oder spazieren oder was weiß ich und jeder für sich, aber wir haben auch so Zeiten gehabt, wo wir Andachten gehabt haben. Und ich weiß, dass ich am Mittwochabend nach der Andacht einfach nur da gesessen habe und so einen tiefen Frieden für mich erlebt habe und einfach nur so ganz schlicht, wir haben uns angeguckt, ich den Sohn Gottes, ja wahrscheinlich auch mich, ich habe jetzt keine Augen gesehen, also so läuft es nicht ab, sondern einfach die Gegenwart von Jesus wahrgenommen. Ja, und das war Weite, das war Ewigkeit. Ja, und das war nur ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Aber es war tief. Und das ist etwas, was wir genießen sollten, bevor die Probleme kommen. Weil dann wird es besser, mit den anderen Geschichten auch umzugehen. Ja? Und an der Stelle kommt vielleicht ein etwas anderes lehrmäßiges Konzept rein, wie manche das gewohnt sind. Mit Gottes Ewigkeit hier auf der Erde unterwegs zu sein, heißt nicht erlöst zu sein von allen Bedrängnissen. Das ist eine Wahrheit, die wir grundsätzlich aus der Bibel ableiten können und müssen. Ja. Und an der Stelle gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen und welchen Effekt die Ewigkeit darauf hat. Und da lese ich mal einen Bibeltext kurz aus Hebräer 6, wo es eigentlich darum geht, wie es läuft, wenn Menschen vom Glauben abgefallen sind. Ja, ist es dann nochmal möglich, zu Gott zurückzukehren? Ich werde auf dieses Thema jetzt nicht eingehen. Mir geht es um eine Formulierung an der Stelle, aber trotzdem lese ich den Abschnitt vor. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es geht um Lehre, ja, Dinge weitergeben und so weiter. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben und dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, das ist die entscheidende Formulierung, und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Genau. Nur mal ganz kurz zu dem Abschnitt, damit ich dann auf den Begriff kommen kann. Ich finde den Abschnitt sehr herausfordernd und habe mich schon öfters damit beschäftigt und habe auch festgestellt, so im Laufe meines Christseins, dass man bei der Interpretation rechts oder links vom Pferd fallen kann und ich gehe da eher vorsichtiger dran. Fakt ist, und mehr will ich da gar nicht zu sagen, man muss da genau hingucken, welche Zustände werden da beschrieben, ja. Wann ist es tatsächlich unmöglich, jemand nicht mehr zum Glauben hinführen zu können? Weil zum Teil würde ich sagen, wäre ich ein klassischer Fall für diese Bibelstelle. Ich habe Gott ganz bewusst in mein Leben aufgenommen. Ich habe auch etwas von ihm wahrgenommen. Ich habe verstanden, worum es geht im Evangelium. Auch wenn ich damals nicht in einer, nicht viele Leute um mich herum haben, die mich da drin belehrt haben, aber von dem, was ich von der Bibel wusste und was ich aus der damaligen Kirche, wo ich war, gelernt hatte, aus den Evangelien, wusste ich so das Wesentliche. Ob ich es immer richtig umgesetzt habe, sei mal dahingestellt, aber ich würde behaupten, ich hatte eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ja? Und ich habe mich ganz bewusst wieder dagegen entschieden. Und das kriege ich theologisch dann teilweise noch nicht so ganz hin. Ja, das ist meine persönliche Erfahrung mit diesem Bibelvers, was nicht heißt, dass das relativiert wird. Deswegen erzähle ich das nicht. Ich will nur sagen, lasst uns nicht zu schnell nach links oder rechts irgendwelche Interpretationen finden, sondern genau gucken, welche Situationen sind dann damit gemeint. Genau, kann man gerne mal einen Lehrabend drüber machen. Entscheidend ist hier die Frage, dieser Begriff Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Hier geht es darum, dass Menschen die Kräfte der zukünftigen Weltzeit geschmeckt haben. Und wenn man sich die Apostelgeschichte mal anguckt, dann kriegt man Vorgeschmack von dem, was es sein könnte, was die gemeint haben könnten. Wenn da sich Leute bekehrt haben, dann sind mit lautem Hurra die Dämonen ausgefahren und Leute mit Heiligem Geist erfüllt worden und alles Mögliche. Da ist eine Menge passiert, wo Menschen mehr als nur ein Bekehrungsgebet gesprochen haben oder getauft worden sind, sondern wirklich Gottes Reich erlebt haben. Ja, wo Dinge in dem Leben von Menschen passiert sind, die mit diesen Kräften der zukünftigen Weltzeit zu tun haben, wo es um Gottes Gnade, wo es um seine Barmherzigkeit, wo es um seine Gerechtigkeit, um Frieden und Freude ohne Ende geht. Ja, das sind diese Kräfte der zukünftigen Weltzeit, von denen wir heute viel mehr brauchen. Ja, ich glaube, dass da verrate ich ja jetzt nichts. Ich glaube, dass wir an der Stelle viel mehr Ewigkeit brauchen. Ja, diesen Vorgeschmack von der Ewigkeit, den Gott jetzt schon in unser Christenleben reinlegen will. Angefangen von der Bekehrung bis zum Ende unseres Lebens. Ich glaube, da hat Gott viel mehr auf Lager. Das ist auch ein Grund, warum ich da jetzt nochmal drüber reden möchte. Die Ewigkeit ist wichtig für unser Christsein. Da, wo wir diesen Ewigkeitsraum ausklammern aus unserem Christsein, weiß ich gar nicht, was wir dann machen. Ja, wo steuern wir dann hin? Was ist unser Ziel als Christ? Die Gefahr ist, dass wir Dinge wie Heilungslehren, Befreiung und so weiter, Sünde, dass das zu einem menschlich gemachten Ding wird, wo wir letzten Endes nur jetzt gesteuert sind und das auch nicht auf die Kette kriegen, wenn Dinge halt nicht immer sofort passieren. Gott hat aber einen viel größeren Rahmen, in dem er denkt. Der ist ewig. Der will solche Dinge tun. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Gott denkt ewig. Er will uns diese Zeichen der Ewigkeit in unserem Leben jetzt schon schenken. Dafür dürfen wir beten, darauf dürfen wir hoffen. Es gibt aber auch diese andere Bibelstelle, wo wir dann in Römer 5, Vers 3 bis 5 lesen. Nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Und hier geht es auch um die Hoffnung auf die Ewigkeit, Hoffnung auf das, was Gott noch alles vorhat. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese ewige Liebe, die Teil der Ewigkeit Gottes ist, ist ausgegossen in unsere Herzen. Und diese unendliche Liebe, diese Ewigkeit, das hängt ja alles miteinander zusammen, bringt uns durch schwierige Zeiten hindurch. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die in den Konzentrationslagern gewesen sind oder woanders, in China, unterschiedlichste Situationen, wo Menschen Schlimmes durchgemacht haben. An der Stelle ging es oft um politische Ungerechtigkeit, um Verfolgung. Es gibt aber auch andere Geschichten, wo Menschen erkrankt sind und tatsächlich nicht geheilt worden sind, zumindest nicht hier auf der Erde, wo es aber trotzdem hervorragende Geschichten gibt, die diesen Geschmack der Ewigkeit haben. Ich weiß, dass ich damals als Franks Frau, der ist ja in Bottrop mit dabei, als Franks Frau im Sterben lag, habe ich die mal besucht und ich habe selten solche Gespräche gehabt. Ich bin so ermutigt aus diesem Gespräch rausgegangen. Ja, also ich bin ermutigt aus dem Gespräch rausgegangen, weil diese Frau einfach eine Ewigkeitsperspektive hatte. Das war faszinierend. So etwas Ähnliches hatte ich schon mal im Altenheim als Zivildienstleistender erlebt, wo ich letzten Endes völlig fasziniert war von dieser Frau, die dort tapfer im Sterben lag und aber eine klare Perspektive hatte. Und das ist genauso wichtig wie dieser Wunsch, dass diese Zeichen der Ewigkeit schon jetzt in unserem Leben wirksam werden und erfahrbar werden. Das andere ist aber genauso wichtig, mindestens genauso wichtig. Um es mal aus der Ewigkeitsperspektive zu betrachten. Was wird denn am Ende bleiben? Was werden wir denn in Ewigkeit erleben? Werden das Kraftwirkungen sein oder wird es einfach der Friede Gottes sein, wo wir in der Ewigkeit leben? Das, was für immer ist, ist die Gegenwart Gottes. In seiner Gegenwart zu sein, in seinem Frieden, in dieser Ewigkeit, in diesem Raum der Ewigkeit zu leben, das wird für immer bleiben. Und ich finde, das sollte auch jetzt schon die oberste Rolle spielen, wenn wir durch gute Zeiten gehen und wenn wir durch schlechte Zeiten gehen. Unabhängig von der Frage, und jetzt, das ist herausfordernd, was ich sage, das ist auch für mich herausfordernd, unabhängig von der Frage, ob sich auf dem Weg dann nicht vielleicht doch nochmal Sachen ändern könnten. Ja, lass uns dafür beten. Ja, lass uns gemeinsam dafür beten. Das ist absolut notwendig. Die Bibel ermutigt uns dazu. Jesus hat die Ewigkeit gesehen, als sie ganz begeistert nach Hause kamen oder zu ihm zurück und berichtet haben, wie die Dämonen alle ausgefahren sind und so. Da sagt er, ja, ist super. Klasse Sache. Aber eine Sache ist noch wichtig, noch wichtiger, dass eure Namen im Buch des Lebens angeschrieben sind. Also Jesus selbst macht diese Priorität, ja, wo er sagt, das ist super und das ist noch viel wichtiger. Dass wir diese Ewigkeitsperspektive haben, die uns auch durch Schwierigkeiten durchbringt, wenn die Schwierigkeiten sich selbst nicht abwenden lassen oder nicht weggehen. Aber die Ewigkeitsperspektive, die überwindet. Und an der Stelle geht es nicht darum, irgendwie so ein billiges Jenseitsgedusel zu verbreiten oder zu leben, sondern da geht es einfach schlicht und ergreifend darum, durch die Ewigkeitsperspektive die Kraft zu haben, die schlechten Zeiten zu gestalten. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ob ich als Fatalist da irgendwo in den Seilen hänge und sage, ich kann ja eh nichts machen, das ist eine andere Theorie, sonst könnten wir dann einfach mal Kismet sagen. Sondern hier geht es darum, dass Gott uns durch die Kraft seiner Ewigkeit zu Gestaltern macht. Das ist immer sein Ding. Dann können wir durchaus Dinge ertragen, die manchmal vielleicht so aussehen, als wenn wir passiv wären, aber am Ende werden wir nicht passiv sein, sondern aktiv etwas gestalten. Und das ist nur dann möglich, wenn wir so eine Perspektive haben. Sonst ist das nicht möglich, da läufst du sauer dran. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, lasst uns in unserem Alltag diesen Herzensblick in die Ewigkeit reintun. Gott ist das ewige Leben. Jesus ist das ewige Leben, der Sohn Gottes. Und das ist das ewige Leben, dass ihr Gott und seinen Sohn Gottes erkennt. Und wer das glaubt, der hat das ewige Leben. Und diese Sicherheit spricht Gott uns zu. Ja? Ich lese es nochmal vor, das ist sein Wille. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Er hat es in seinem Herzen. Er bekommt es nicht nur versprochen, er hat es in seinem Herzen. Und er wird es oder sie in seiner Fülle dann auskosten, wenn die sterbliche Hülle abgelegt ist, wenn wir diesen letzten Schritt wirklich getan haben, dann werden wir in dieser völligen Freiheit der Ewigkeit leben, wo wir jetzt aus dem Glauben heraus an diese Ewigkeit leben und an den, der uns diese Ewigkeit gibt. Ja, jetzt hat es was mit Glauben zu tun. Wenn wir den letzten Schritt getan haben, dann brauchen wir nicht mehr glauben. Dann sehen wir es einfach, dann sind wir drin. Ja, deswegen, wir dürfen das haben und wir dürfen Gott immer wieder um dieses Wirken seiner Ewigkeit in unserem Herzen bitten, ganz bewusst und mal erleben, was für eine innerliche Weite das erzeugen kann, ja, wo unsere Herzen da weit werden und aus einer Enge herauskommen und erleben, wie unsere Hoffnung wächst und uns unter Umständen Kräfte verleiht, die wir vorher nicht hatten. Okay, Vater, ich möchte dich jetzt bitten, so um deinen Geist der Ewigkeit in unseren Herzen, bete, dass auch da, wo vielleicht Menschen sind, die diese Ewigkeit noch gar nicht in ihrem Herzen haben, Herr, dass du dass du da eine offene Tür schenkst, dass dein Leben, deine Ewigkeit in unsere Herzen reinkommen kann. Und da, wo wir dieses ewige Leben schon von dir geschenkt bekommen haben und uns auch sicher sind, dass wir das von dir haben, da lass es wachsen. Lass es wachsen, Herr. Lass uns das mehr entdecken und noch mehr in deine Weite hineinkommen, damit wir mit dir zusammen in einer Ewigkeitsperspektive durch gute und durch schlechte Zeiten gehen können. Herr, und wir bitten dich auch um diese Kräfte der Ewigkeit, dass sie in unserem Leben wirksam werden. Dass Dinge sich verändern, die wir nicht verändern können, zumindest bis jetzt nicht geschafft haben zu verändern. Du willst uns da verwandeln, Herr. Danke, dass du da bist, hier und jetzt. Amen.